Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßte Jürgen zur Heide. Der Bundestag hat heute entschieden. Er hat entschieden, nichts zu ändern. Und eine Mehrheit derjenigen, die gerade so entschieden haben, die hoffen am Ende, dass sich viel ändert. Zweifeln Sie sich jetzt bitte nicht am Moderator. Das war nicht ich, der diese Entscheidung getroffen hat. Das ist der Bundestag. Und man könnte sagen, es ist paradox. Ja, es ist paradox. Die Hoffnung der Mehrheit, sie lautet, immer mehr Menschen sagen Ja zur Organspende. Allerdings viele bezweifeln das, weil es in der Vergangenheit eben nicht gelungen ist, die Mehrheit zu überzeugen. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema und das sollte jetzt auch nicht so klingen, als wenn ich das nicht ernst nehme. Man muss und man kann darüber diskutieren. Es ist heute im Bundestag diskutiert worden und genau diese Debatte werden wir Ihnen zu Beginn nachzeichnen. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Der Fahrplan für den Kohleausstieg steht, es gibt viel Kritik. Der Bundesaußenminister war in Libyen. Es gibt Hoffnung auf den Waffenstillstand vor den Verhandlungen, die am Wochenende sein werden. Das Impeachment-Verfahren wird uns natürlich beschäftigen, auch der Handelsdeal mit den Chinesen, der eigentlich kein wirklicher ist. Und das russische Parlament hat den neuen Regierungschef bestätigt. Am Ende, wie immer, natürlich der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen im Bundestag die Entscheidung zur Organspende. Keine Organspende ohne Einwilligung. Das ist die Kurzfassung des Ergebnisses, aber da steht natürlich ein bisschen mehr hinter. Und das alles schildert uns Volker Fintermer.
Das Ergebnis war unerwartet deutlich. 292 Abgeordnete stimmten für die von Gesundheitsminister Jens Spahn und anderen geforderte Widerspruchslösung bei der Organspende. Aber deutlich mehr, nämlich 382 Parlamentarier, votierten im entscheidenden Wahlgang für die von Grünen-Chefin Annalena Baerbock und anderen eingebrachte erweiterte Zustimmungsregelung. Zuvor hatten sich 24 Redner jeweils für oder gegen die geplante Widerspruchsregelung oder den Alternativvorschlag ausgesprochen. Und der Bundestag hat gewiss schon hitzigere Debatten erlebt. Denn trotz aller Unterschiede waren sich die Parlamentarier in einer Frage einig.
Wir sind heute hier, um Leben zu retten. Das eint beide Gesetzesentwürfe und allen ist vorausgegangen intensive Debatten, intensive Gespräche mit Betroffenen, mit vielen, vielen Menschen in diesem Land.
So Annalena Baerbock von den Grünen, die für die erweiterte Zustimmungslösung warb. In der Debatte gab es dann zwei wesentliche Argumentationsstränge. Auf der einen Seite die Befürworter der Widerspruchslösung, bei der jede oder jeder im Fall des Falles zum Spender werden würde, sofern dem nicht zu Lebzeiten widersprochen wurde. Deren Fürsprecher verwiesen in erster Linie darauf, dass alle bisherigen freiwilligen Lösungen nichts daran geändert haben, dass es zu wenig Spender in Deutschland gibt und dass zugleich in allen anderen EU-Ländern, die die Widerspruchslösung eingeführt haben, die Spenderzahlen deutlich höher sind.
Die Länder, die das gemacht haben, da sind die Spenderzahlen hochgegangen, zum Beispiel in Schweden. Als die Widerspruchslösung eingeführt wurde, hat sich dort die Spendezahl verdoppelt. Wieso ist das so? Naja, weil wir sonst zu viele haben, die einfach bereit sind zu spenden, die aber nicht zum Spender werden, weil die Angehörigen und die Ärzte in der Situation des Hirntodes überfordert sind, diese Entscheidung für den Verstorbenen zu treffen.
Und daran, so der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, könne man nur mit dem Systemwechsel zur Widerspruchslösung etwas ändern, die zwar nicht automatisch zu höheren Spenderzahlen führen, aber die Voraussetzungen dafür auf eine neue Grundlage stellen würde. Genau da aber setzte die wesentliche Kritik der Gegner ein, die am Ende auch entscheidend für den Ausgang der Abstimmung gewesen sein dürfte, weil die Argumente von zahlreichen Abgeordneten ins Feld geführt wurden. Denn die Widerspruchslösung sei ein erheblicher Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen, die, sofern sie nicht zu Lebzeiten widersprochen hätten, automatisch zu Spendern werden würden.
Schweigen darf nicht als Zustimmung gelten,
sagte der CDU-Politiker Thomas Rachel. Und Hilde Mattheis von der SPD ergänzte:
Wir sagen, die wir die Stärkung der Entscheidungsregelung einbringen. Wir sagen, eine Spende muss eine Spende bleiben.
Und noch weiter ging der AfD-Abgeordnete Robby Schlund, der davon sprach, dass die Widerspruchslösung neuen Unmut in der Bevölkerung hervorrufen könnte.
Sie werden sehen, dass viele Menschen gerade aus Trotz, weil ihre Freiheiten beschnitten werden, einen Widerspruch einlegen, obwohl sie im Grunde nicht gegen eine Organspende sind.
Tatsächlich gab es bereits zahlreiche Reaktionen von Menschen, die bei einer Widerspruchslösung selbst ihren Spendeausweis zurückgeben wollten. Die heute beschlossene Regelung sieht dagegen vor, dass die Hausärzte ihre Patienten alle 2 Jahre über die Organ- und Gewebespende beraten und sie zur Eintragung in ein Online-Register ermutigen sollen. Dieses Register muss jetzt noch aufgebaut werden und soll den Transplantationskliniken einen direkten Zugriff auf die Daten erlauben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn twitterte, er werde alles dafür tun, dass die beschlossene Entscheidungslösung ein Erfolg wird.
Soweit der Bericht von Volker Fintermer. Es gibt eine Einigung, es gibt einen sogenannten Kohlekompromiss. Die Bundesregierung auf der einen Seite und die betroffenen Länder auf der anderen Seite haben verhandelt. Und da gab es viele Konfliktlinien, um nur einige zu nennen. Kohle gegen Ökostrom, West gegen Ost und dann natürlich die bange Frage, wenn die einen Arbeitsplätze verschwinden, wie und wo und wie schnell entstehen denn neue? Das alles musste versucht werden und das natürlich auch vor dem Hintergrund der notwendigen sinkenden Zahlen für den CO2-Ausstieg. Was dabei rausgekommen ist, Theo Gers hat es.
Der Fahrplan für den Kohleausstieg steht und die Entschädigungen für die Kraftwerksbetreiber stehen auch fest. 2,6 Milliarden Euro gehen an RWE, 1,75 Milliarden erhalten die Eigner der ostdeutschen Braunkohlemeiler. Hinzu kommen mehrere Milliarden Euro an Anpassungsgeldern für Kohlekumpel, die wegen des Kohleausstiegs vorzeitig in Ruhestand gehen. Trotz dieser Kosten, Kritiker sprechen von Milliardengeschenken, ist der Kompromiss für Wirtschaftsminister Peter Altmaier ein historischer Durchbruch, dessen historische Bedeutung Finanzminister Scholz so beschreibt.
Deutschland als eine der leistungsfähigsten und erfolgreichsten Wirtschafts- und Industrienationen der Welt ist jetzt mit großen Schritten dabei, das fossile Zeitalter zu verlassen.
Der erste von insgesamt 30 Braunkohleblöcken wird bereits Ende dieses Jahres abgeschaltet. 7 weitere, alte, dreckige Meiler, so Umweltministerin Svenja Schulze, folgen bis Ende 2022. Alle liegen im rheinischen Braunkohlerevier. In Ostdeutschland beginnen die Stilllegungen erst ab 2027.
Es ist gelungen, eine Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg zu erzielen, die Rechtssicherheit schafft, die Planbarkeit schafft, die sicherstellt, dass wir unsere Klimaziele einhalten und dass trotzdem die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.
So Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu der Tragweite der Beschlüsse, die sich auch für Umweltministerin Svenja Schulze sehen lassen können. Aus ihrer Sicht ist aber etwas anderes wichtig.
Der Kohleausstieg beginnt sofort, er ist verbindlich.
Das letzte Kohlekraftwerk soll 2038 vom Netz gehen. 2026 und 2029 wird allerdings geprüft, ob auch schon 2035 das Ende der Braunkohleverstromung erreicht werden könnte. Für den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ist das allerdings nicht ausgemacht. Er stellte schon heute die Fragen, um die es Ende des Jahrzehnts geht.
Hat sich das Ganze positiv entwickelt? Sind die Energiepreise in Ordnung? Sind wir immer noch unabhängig vom Ausland mit unserer Energieversorgung? Haben wir Netzstabilität? Und wenn das der Fall ist, gehen wir unseren vereinbarten Weg weiter. Wenn nicht, müssen wir nachsteuern. Und dann kann es sein, dass das ein oder andere Kraftwerk oder der ein oder andere Kraftwerksblock auch länger am Netz sein muss.
Für Umweltverbände ist das völlig inakzeptabel. Ein verheerendes Signal ist für sie auch, dass das neue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 im nördlichen Ruhrgebiet noch ans Netz gehen soll. Die ursprüngliche Idee, für Datteln das ostdeutsche Kraftwerk Schkopau stillzulegen, ist nach heftigem Widerstand aus Sachsen-Anhalt vom Tisch. Wichtig für Umweltschützer ist, dass der Tagebau Hambach verkleinert wird. Die Reste des schon weitgehend abgeholzten Hambacher Forstes bleiben damit erhalten. Dafür konzentriert sich die Braunkohleförderung im Rheinland künftig auf den Tagebau Garzweiler. Er bekommt eine Art Existenzgarantie. Das bedeutet weitere Umsiedlungen und dürfte zu neuen Protesten führen. Der Energiekonzern RWE betonte, mit mehr als 1,1 Milliarden Tonnen bleibe nun mehr als die Hälfte seiner für den Abbau genehmigten Kohlevorräte unter der Erde. Auch deckten die Zahlungen von 2,6 Milliarden Euro nicht alle Belastungen ab, die der Konzern jetzt schultern müsse.
Das war der Bericht von Theo Gers und das Ganze wollen wir jetzt bewerten. Was bringt denn dieser Fahrplan und vor allen Dingen, welche Konsequenzen wird er haben? Darüber wollen wir reden mit der klimapolitischen Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, die jetzt am Telefon ist. Schönen guten Abend, Frau Badum.
Guten Abend.
Fangen wir zunächst an. Klima. Wird das Klima gerettet, wie die Bundesregierung oder zumindest die meisten Teile von ihr heute gesagt haben?
Also ich denke nicht, dass dieser Ausstiegsfahrplan, wie er vorgelegt wird, dazu beitragen wird, das Klima zu retten, weil vor allem Dingen die Empfehlung der Kohlekommission nicht berücksichtigt wurden. Und das ist einer der Hauptkritikpunkte.
Was müsste da rein oder was fehlt aus Ihrer Sicht?
Wichtig ist, dass wir sehr schnell einsteigen, Kohleausstieg, und jetzt schnell viele Kapazitäten vom Netz nehmen. Und der Vorschlag sieht vor, dass erst ab 2030 wirklich relevante CO2-Einsparungen vorgenommen werden. Es sollte aber genau umgekehrt sein, weil wir wollen die Lasten ja nicht in die Zukunft und ja auf den Rücken unserer Kinder verschieben. Und zum Zweiten wäre es wichtig, dass wir den Kohleausstieg nicht beginnen damit, dass wir ein neues Kohlekraftwerk ans Netz nehmen. Das ist nämlich Datteln 4. Das ist wirklich das völlig falsche Signal und die Klimabewegung ist darüber entsetzt und ich denke, die Bürgerinnen und Bürger auch. Und zuletzt wird das Ganze garniert durch milliardenschwere Entschädigungszahlungen für die Betreiber für einen völlig unzureichenden Abschaltplan. Jetzt, also das passt wirklich gar nicht.
Jetzt wird zumindest in Nordrhein-Westfalen immer argumentiert, Datteln kommt zwar ans Netz, dafür gehen aber andere, die dem RWE gehören, vom Netz und die hätten eine schlechtere Klimabilanz, Klammer auf, das Letzte ist richtig, das kann ich auch beurteilen, das stimmt. Ob der Rest stimmt, weiß ich nicht. Wie sehen Sie das?
Also ich finde dieses Signal falsch. Die Europäische Union versucht gerade den Green Deal vorzubereiten und sagt, die Regionen müssen sich transformieren, auch die, wo noch fossile Energien sozusagen aktuell einen großen Bestandteil bilden der Region und wir gehen in eine grüne Zukunft und Deutschland beteiligt sich dann an diesem Green Deal damit, dass wir ein neues Kohlekraftwerk ans Netz nehmen. Und
also das Argument, sagen Sie, was die Landesregierung und auch was E.ON vorbringt, Sie sagen, das Argument stimmt nicht, oder?
Ich müsste diese Berechnung erst sehen. Ich halte es für fragwürdig.
Also lassen wir das stehen. Was ist mit den anderen Argumenten, die immer vorgebracht werden unter der Überschrift, die Energieversorgung muss sicher bleiben, die Preise dürfen auch nicht zu sehr hochgehen, über die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen würde ich gerne getrennt diskutieren. Ist das in dem Fahrplan drin? Das sagen zumindest diejenigen, die ihn heute vorgestellt haben. Ist das für Sie ein relevantes Argument?
Also wir haben Erkenntnisse, dass der Strompreis vor allem profitiert, wenn wir erneuerbare Energien ausbauen. Das ist eine billige Energiequelle, die wichtig ist für die Zukunft und vor allem klimaneutral. Und ich sehe keinen Ansatz in diesem Fahrplan, wie wir unser Ausbauziel an erneuerbaren Energien in Deutschland erreichen wollen. Im Gegenteil, wie ich gesagt habe, soll ja bis 2030 soll sehr, sehr viel Kohle weiterhin im Netz gehalten werden. Das ist für mich genau der gegenteilige Weg, ehrlich gesagt. Und wir hatten ja eine Kommission, die genau über diese Fragen, die Sie jetzt ansprechen, intensiv diskutiert hat, wo ja die Industrie drin war, die viel Energie braucht, wo die Energiekonzerne drin waren, die Umweltverbände und die Menschen vor Ort. Und die haben wirklich mit sich gerungen und dann was aufgeschrieben. Und viele Mitglieder der Kommission sagen, dass sie sich eben nicht wiederfinden in diesem Vorschlag.
Jetzt gibt es das andere Argument oder die andere Frage, die noch offen ist. Und das muss Herr Altmaier, der Wirtschaftsminister, natürlich noch liefern. Stichwort Windkraft, das haben Sie angesprochen. Da gibt es die Widerstände lokal und regional vor Ort. Er will da demnächst was tun. Haben Sie da noch Vertrauen?
Also Vertrauen in die Bundesregierung fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer in diesen Tagen, weil ich habe das Gefühl, es geht mehr um den Koalitionserhalt als um die Rettung des Klimas. Und ich weiß auch nicht, wie lange gewisse Minister noch auf ihren Posten verbleiben. Ich denke aber auch nicht, dass die Menschen das interessiert, sondern dass die Probleme gelöst werden. Und jetzt bräuchten wir Vertrauen in der erneuerbaren Energienbranche, dass die Regierung wirklich sagt, ja, wir stellen jetzt um, wir beschließen den Kohleausstieg und wir gehen in Richtung erneuerbare Energien. Wir haben schon 40% erneuerbare Energien und wir schauen, dass die Windkraftbranche jetzt wieder auf die Beine kommt. Weil während wir hier über Entschädigungszahlungen an Kohlebetreiber reden, ist die Windbranche immer noch in der Krise. Es sind 1000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Also wir haben völlig die Dimension verloren für die Probleme, die eigentlich anstehen. Und beziehungsweise die Regierung hat sie verloren und das sehr zu kritisieren.
Wie würden Sie denn die Widerstände, die ja objektiv da sind gegen Windräder, egal ob das jetzt nun berechtigt oder nicht ist, aber die Widerstände sind ein realer politischer Faktor. Wie würden Sie die denn, ja, die Menschen umstimmen wollen? Oder sagen Sie, die Menschen müssen es tolerieren?
Also ich habe selber jahrelang in diesem Bereich gearbeitet, Bürgerakzeptanz in der Windenergie. Und ich denke, es sind mehrere Ebenen. Zum einen, wenn ich merke, dass von der Landesregierung, dass von der Bundesregierung erneuerbare Energien schlecht geredet werden, ausgebremst werden, wenn gesagt wird, die sind teuer und so weiter, was jahrelang in Deutschland passiert ist, ist für mich schwer, als Bürgerin, als Bürger vor Ort Vertrauen zu fassen. Das müssen wir ändern. Das Zweite ist, ich muss sehen, dass ich konkret vor Ort wirtschaftlich, finanziell auch profitieren kann von den Bürgerenergieanlagen im besten Fall. Die Kommunen haben Mehreinnahmen, das wissen aber leider nur die wenigsten. Und die Windparkbetreiber könnten auch verpflichtend an die Bürgerinnen und Bürger vor Ort eine Abgabe zahlen aus dem Ertrag die sie entsprechend aus dem Wind haben. Das wäre eine Option, das wäre eine Lösung. Alle Untersuchungen zeigen ja, dass es dort, wo bereits Windparks stehen, die Akzeptanz sehr, sehr hoch ist. Und dass über 80% der Menschen in Deutschland möchten, dass Sonne und auch Wind ausgebaut wird. Das heißt, wenn wir diese verschiedenen Fäden zusammenführen, dann kann es gelingen.
Was empfehlen Sie Herrn Altmaier, der ja dieses Werkstück demnächst noch abliefern muss?
Also ich denke, Herr Altmaier sollte erstmal in Kontakt mit den Menschen treten, den Regionen, die erfolgreich Energiewende gemacht haben, und fragen, wie sie es geschafft haben, vor Ort zu überzeugen und zu euphorisieren. Bloß, ich habe, wie Sie schon angesprochen haben, ich habe das Vertrauen verloren, dass er die Energiewende wirklich voranbringen will. Weil wer einen Mindestabstand diskutiert, wer, ich sag mal, sich nicht davon beeindrucken lässt, dass 1000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, der steht vielleicht auch auf einer anderen Seite und nicht auf der Seite der Energiewende.
Letzter Punkt, diese regionalwirtschaftlichen Argumente, dass die Menschen neue Arbeit brauchen, um nicht irgendwelchen anderen politischen Rattenfängern hinterherzulaufen, die den Klimawandel leugnen. Dieses Argument überzeugt Sie oder auch sind Sie da auch skeptisch?
Um Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern, also da gibt die Europäische Union gerade eine ganz gute Antwort. Sie sagt, wenn wir unsere Wirtschaft umbauen, dann können wir wirklich ein Wachstumsmarkt sein für grüne Technologien. Und Deutschland spielt eine Riesenrolle mit der Chemieindustrie, mit der Autoindustrie und natürlich auch mit der Kohleindustrie. Bloß, wenn wir die Chancen der Zeit nicht rechtzeitig erkennen, dann werden wir auf unseren alten Anlagen sitzen bleiben. Und dann werden wir keine starke Wirtschaftsnation mehr sein. Das sehen wir jetzt gerade bei der Verkehr, Mobilität und ebenso bei den erneuerbaren Energien. Ich meine, China hat letztes Jahr so viel erneuerbare Energien zugebaut wie wir in 20 Jahren. Und wenn wir weiterhin an alten Schrottmeilern festhalten, die Luft verpesten, die unwirtschaftlich sind, dann setzen wir wirklich die Zukunft der Menschen in Deutschland aufs Spiel.
Dankeschön, das war Lisa Badum, die klimapolitische Sprecherin der Grünen, und so viel zu diesem Thema. Der amerikanische Außenminister wird am Wochenende in Berlin erwartet. Da gibt es die große Libyen-Konferenz. Und dass er teilnimmt, ist sicherlich ein positives Zeichen. Der deutsche Außenminister ist heute unterwegs gewesen. Er war im Lande selbst und hat den Warlord getroffen, also jenen Mann, der kürzlich nicht unterschreiben wollte für ein Waffenstillstandsabkommen. Das scheint sich heute anders anzuhören. Einzelheiten dazu von Björn Blaschke.
Wohl um dem geplanten Berliner Libyen-Gipfel Gewicht zu verleihen, war Außenminister Heiko Maas zu Gesprächen in dem nordafrikanischen Land. Maas besuchte den einflussreichen General Khalifa Haftar in Benghazi und flog mit einem guten Ergebnis wieder ab. Haftar, so Maas, sei an einem Erfolg der Libyen-Konferenz interessiert.
Er ist grundsätzlich bereit, an der Berlin-Konferenz teilzunehmen. Über die weiteren Details werden wir in den nächsten Tagen sprechen.
Haftar kämpft mit Verbündeten gegen die von den UN anerkannte Regierung in Tripolis, die geführt wird von Faiz al-Sarraj. Der werde auf jeden Fall nach Berlin kommen, heißt es aus Tripolis. Jüngst hatten die Türkei und Russland eine Feuerpause zwischen den beiden Seiten angeregt und bisher wurde sie selten gebrochen. Aber Haftar hat ein Abkommen, das den Waffenstillstand langfristig festschreiben soll, nicht unterzeichnet. Er reiste nach entsprechenden Gesprächen in Moskau wieder nach Benghazi zurück. Maas konnte nach seinem Gespräch mit Haftar auch in diesem Punkt gute Nachrichten verkünden.
Er hat zugesagt, unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat, den Waffenstillstand einzuhalten. Das ist außerordentlich wichtig.
Unter anderem auf Grundlage einer Feuerpause müsse es zu einem Dialog kommen, auf den die Bundesregierung in Berlin setzt, für Libyen.
Es wird ohne diesen Dialog gar nicht gehen. Ob unbedingt Premierminister Sarraj und General Haftar am Beginn dieses Dialoges miteinander sprechen, das wäre sicherlich wünschenswert. Das ist aber keine Voraussetzung dafür, dass dieser Dialog in Gang gesetzt wird und dann auch erfolgreich zum Abschluss gebracht wird.
Wichtig sei zudem, so Maas, dass ein umfassender politischer Prozess in Gang kommt.
Das wollen wir dadurch erreichen, dass wir die Staaten, die Einfluss nehmen in Libyen, die Bürgerkriegsparteien unterstützen, davon überzeugen, militärische Unterstützung einzustellen und damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass es ein Waffenembargo und einen Waffenstillstand gibt.
Und es gibt viele Akteure, die jeweils auf Haftar oder Sarraj Einfluss nehmen. So unterstützen zum Beispiel Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten Haftar. Katar und die Türkei stehen hingegen zu Sarraj. Und das, so Maas, müsse ein Ende finden.
Das war der Bericht von Björn Blaschke. Um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurzberichte mit einem Thema der deutschen Innenpolitik, über das viel gestritten worden ist. Es geht um die Grundrente. Die entscheidende Zahl heißt jetzt 33. Vera Weidenbach.
Nach dem Entwurf würden mehr Menschen von der Grundrente profitieren als ursprünglich geplant. Laut Bundesarbeitsministerium 1,4 Millionen, vor allem Frauen und Ostdeutsche. Arbeitsminister Heil von der SPD schlägt vor, Rentner sollen einen Zuschlag schon bekommen, wenn sie 33 Jahre lang Beiträge gezahlt haben, nicht erst ab 35 Jahren, wie mit der Union vereinbart. Allerdings, erst ab 35 Beitragsjahren soll die volle Höhe gezahlt werden. Heil zufolge soll das Kabinett den Entwurf noch im Januar beschließen. Das sei wichtig, damit die Grundrente ab 2021 fließen kann. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD hatten sich im November auf Eckpunkte zur Grundrente verständigt. Von ihr sollen Menschen profitieren, die zwar lange gearbeitet haben, deren Einkommen aber nicht hoch genug war für eine ausreichende Rente. Beispiel: Eine Floristin hat 40 Jahre voll gearbeitet, 40% des Durchschnittslohns verdient. Derzeit bekommt sie 529 Euro Rente. Mit Grundrente wären es 934.
Das Impeachment-Verfahren geht in die entscheidende Phase. Der Senat hat jetzt formal den Prozess in Gang gesetzt. Thorsten Teichmann.
Die Finanzaufsicht des US-Kongress wirft dem Weißen Haus vor, die Budgethoheit der Abgeordneten ausgehebelt zu haben. Das Gremium gilt als überparteilich. Es kommt in der Ukraine-Affäre zum Schluss, dass Präsident Trump seine eigenen Prioritäten über die Entscheidungen des US-Kongress gestellt hat. Das Weiße Haus hatte fast 400 Millionen US-Dollar Militärhilfe für die Ukraine zurückgehalten, obwohl die Abgeordneten das Geld bereits bewilligt hatten. Trump soll im Gegenzug für die Hilfe vom ukrainischen Präsidenten Zelensky verlangt haben, Ermittlungen wegen Korruption gegen den möglichen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und dessen Sohn Hunter anzukündigen. Trumps Anwalt Giuliani hatte aus diesem Grund Kontakt zur ukrainischen Führung aufgenommen und Druck auf die US-Botschafterin in Kiew ausgeübt. Giuliani soll betont haben, dass er im privaten Interesse des Präsidenten handelt. Dagegen hatte Trump immer wieder betont, es sei allein um nationale Interessen der USA gegangen. Aber auch neue Vorwürfe werden nichts am Ausgang des Amtsenthebungsverfahrens ändern, das jetzt ganz offiziell im US-Senat begonnen hat. Denn politisch setzen die Republikaner voll auf eine Wiederwahl von Präsident Trump. Sie werden ihn mit ihrer knappen Mehrheit im Senat schützen und nicht gut 10 Monate vor der Wahl fallen lassen. In Washington sind die Senatoren eingeschworen worden. Der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Roberts, hat den Vorsitz im Prozess übernommen. Die Anklagepunkte des Impeachments wurden von Abgeordneten des Repräsentantenhauses an die Senatoren überstellt. In der kommenden Woche beginnt der Prozess mit der ersten Anhörung von Klägern und Verteidigern.
Die Vereinten Nationen haben ihren Weltwirtschaftsbericht vorgelegt. In vielen Ländern werden die Löhne sinken. Antje Passenheim.
Das heißt im Klartext, in vielen Ländern werden die Menschen nicht mehr Geld verdienen oder sogar weniger als bisher. Das treffe besonders Lateinamerika oder Afrika unterhalb der Sahara. Die UN-Volkswirte halten ein Szenario für möglich, in dem Investoren sichere Häfen suchen und der Wert des Dollars und die Zinsen steigen. Firmen und Privathaushalte könnten bei Umschuldungen in Schwierigkeiten geraten und die Zahl der Pleiten steigen. Der lange Handelskrieg zwischen den USA und China habe die Weltwirtschaft in vielen Bereichen ausgebremst. Die Gefahr neuer Handelsspannungen bestehe weiter. Das würde den Kampf gegen die Armut und um fair bezahlte Arbeitsplätze schwerer machen. Für das laufende Jahr schätzt die UN-Behörde für Handel und Entwicklung auch lediglich ein Wachstum von 2,5%.
Um 23.34 Uhr schauen wir auf die Börse. Die deutsche Börse heute hat Dorothee Holz.
Anleger halten sich diese Woche äußerst bedeckt. Selbst das Handelsabkommen zwischen China und den USA hat nicht für neuen Schwung gesorgt. Das sei schon in den Kursen eingepreist, erklärten die Profis. Will heißen, alles, was in diesem Abkommen drinsteht, hat man schon erwartet. Mag sein. Aber verglichen mit der Situation im vergangenen Jahr, als die Märkte einen echten Handelskrieg befürchten mussten, weil die gegenseitigen Drohungen immer lauter wurden, ist es ein Fortschritt. Aus amerikanischer Sicht hat Trump sogar mehr rausgeholt als erwartet, auch bei kritischen Punkten. China sagt immerhin vertraglich zu, geistiges Eigentum zu respektieren. Andere dicke Brocken hat man aber noch ausgespart. Neue Zölle soll es vorerst nicht geben. Trump kann aber jederzeit wieder die Zollkeule schwingen. Auch gegen Europa hat es angeblich gerade im Zusammenhang mit dem Atomabkommen mit dem Iran getan. Das hat Autoaktien an diesem Handelstag erneut schwer belastet. Sie führten die Verliererseite an. Der DAX rührte sich insgesamt kaum von der Stelle, schloss bei 13.429 Punkten. Deutsche Bankchef Christian Sewing sieht die Handelskonflikte weiter als Belastungsfaktor. Auf dem Neujahrsempfang der Bank warnte er sogar vor neuen Turbulenzen an den Märkten. Turbulenzen seien sehr wahrscheinlich. Unsicherheiten kämen auch vom Brexit, von der Situation im Nahen Osten und von den Präsidentschaftswahlen in den USA. Also ist
das war der Börsenbericht. Das war die Kollegin Dorothee Holz. Wir kommen jetzt zum Deal. Der ist gerade schon angesprochen worden in unserem Börsenbericht. Einen ersten Deal hat es gegeben zwischen den Vereinigten Staaten und China. Wir haben es gerade gehört. Die große Frage ist, was wird er denn verändern? In Amerika das ein oder andere vielleicht, auch das haben wir gerade gehört. Aber die Chinesen, wie werden die nun eigentlich reagieren? Das ist die Frage, die jetzt Steffen Wurzel zu beantworten versucht.
Wir haben Meinungsverschiedenheiten mit den USA, wir streiten uns, aber als zwei große, verantwortungsvolle Nationen lösen wir unsere Konflikte. Das ist die Kernaussage, die die kommunistische Führung heute über die Staatsmedien vermitteln will. Und der Handelsvertrag komme China zugute.
Liu He 表示,
angesichts des wachsenden Lebensstandards in China müsse das Land zusätzliche, qualitativ hochwertige Lebensmittel ohnehin importieren. So zitiert ein Nachrichtensprecher im Sender CCTV, Vizeregierungschef Liu He. Der hatte das sogenannte Phase 1 Handelsabkommen mit der US-Regierung gestern in Washington unterschrieben. Das Abkommen sieht unter anderem vor, dass China in den USA für rund 40 Milliarden US-Dollar zusätzlich Sojabohnen, Fleisch, Molkereiprodukte und andere Agrargüter kauft. Für weitere rund 160 Milliarden soll China außerdem Industriegüter in den USA kaufen, Flugzeuge zum Beispiel. In China leben 1,4 Milliarden Menschen. Waren im Wert von zusammen 200 Milliarden Dollar sind also keine zu große Angelegenheit für China. Das sagt Wang Honggang im Staatsfernsehen. Er ist Amerika-Experte am regierungsnahen Institut für internationale Beziehungen in Peking. Mehr Waren zu importieren, das ist ja ohnehin unser Ziel. Und das hat Generalsekretär Xi Jinping ja auch mehrfach gesagt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich während der Verhandlungen mit der US-Regierung nie persönlich zu Wort gemeldet zum Handelsstreit. Auch heute gab es von ihm kein Wort. Stattdessen trat in Peking Regierungssprecher Geng Shuang vor die Presse. Das Fazit des Phase 1 Handelsabkommens ist, dass es sowohl China als auch den USA zugutekommt und auch dem Rest der Welt. Chinas Zugeständnis, seine in vielen Bereichen immer noch abgeschotteten Märkte zu öffnen, wird heute in der Volksrepublik nicht groß erwähnt. Auch nicht, dass die kommunistische Führung versprochen hat, härter gegen Patentklau und Produktpiraterie vorzugehen. Entscheidend ist nach Ansicht von internationalen Analysten das, was das Phase-1-Abkommen zwischen den USA und China nicht regelt. Den Streit um Chinas umstrittenen Technologiekonzern Huawei etwa oder das Misstrauen gegenüber Chinas Streben nach technologischer Vorherrschaft. Auch der wachsende Einfluss der kommunistischen Staatsführung auf die Wirtschaft bleibt bestehen. Und vor allem die bereits verhängten gegenseitigen Sonderzölle auf Waren im Wert von hunderten Milliarden US-Dollar bleiben in Kraft. Insofern warnen heute Experten aus aller Welt davor, in das gestern unterzeichnete Handelsabkommen zu viel Gutes hineinzuinterpretieren. Stattdessen sei das Ganze vielmehr ein Waffenstillstand, eine Art Atempause im Handelsstreit.
Nicht mehr als eine Atempause, das ist die Analyse von Steffen Wurzel. Wir schauen nach Russland. Dort hat der aktuelle Präsident Wladimir Putin die politische Zukunft neu sortiert. Die Zukunft des Landes über einen Prozess, den er mit der Verfassung vorhat, allerdings auch möglicherweise seine eigene Zukunft. Es gibt einen neuen Ministerpräsident. Das ist die Nachricht, was dahinter steckt. Tilko Gries.
Das Ergebnis der Abstimmung in der Staatsduma, dem russischen föderalen Parlament, fiel eindeutig aus. 383 Ja-Stimmen, keine Gegenstimmen, 41 Enthaltungen. Damit ist die Entscheidung getroffen. Gratulieren wir Michail Mishustin. Das ist die Unterstützung des Parlaments. Die Enthaltungen kamen wohl vorrangig aus der Fraktion der Kommunisten, die dies angekündigt hatte. Die übrigen zwei Fraktionen der Systemopposition, der Liberaldemokraten und von Gerechtes Russland, stimmten mit der Kreml-Partei Einiges Russland. Kurz nach der Abstimmung ernannte Putin den Gewählten dann zum Ministerpräsidenten. Zuvor hatte Michail Mischustin im Parlament einige Grundzüge seiner Pläne erläutert. Zuoberst gilt es, für Kinder und Familien Sorge zu tragen, die Lebensqualität zu erhöhen. Dank der makroökonomischen Stabilität und dem Haushaltsplus haben wir die finanziellen Möglichkeiten, um alle vom Präsidenten gestellten Aufgaben umzusetzen, beginnend schon im Januar dieses Jahres. Damit übernimmt der 53-Jährige, wie erwartet, die Eckpunkte, die der Präsident gestern in seiner Botschaft an die Föderation genannt hatte. Das schließt auch die geplanten Hilfen für arme Familien, für Schulkinder, höhere Löhne für medizinisches Personal, höhere Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ein. Einen Schwerpunkt will er auf Digitalisierung legen. Wirtschaftsmedien berichten, Mischustin habe einst als Finanzunternehmer gearbeitet und sich zuletzt während der 10-jährigen Amtszeit als Chef der föderalen Steuerbehörde einen Namen gemacht, Steuererklärungen und Steuerzahlungen insbesondere für Unternehmen vereinfacht und online ermöglicht gemacht zu haben. Darauf werden auch das in den vergangenen Jahren gestiegene Steueraufkommen und der Aufstieg Russlands im Doing Business Index der Weltbank zurückgeführt. Welche politische Rolle er im Machtgeflecht Moskaus spielen wird, auch im Verhältnis zu Präsident Putin, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen. Auch ist nicht bekannt, welche Minister Mischustin vorschlagen wird. Seine Mannschaft dürfte in naher Zukunft zwar benannt werden, aber bis dahin bleiben alle bisherigen Minister geschäftsführend in ihren Ämtern. Das Tempo des gestern angestoßenen Prozesses ist hoch. So traf sich Putin heute bereits mit einer mehr als 70-köpfigen Arbeitsgruppe, die aus Politikern, aber auch Wissenschaftlern, Sportlern, Kulturschaffenden und anderen Personen des öffentlichen russischen Lebens besteht. Sie sollen, sicherlich unter sorgfältiger Aufsicht des Kremls, die Verfassungsänderungen ausformulieren, die der Präsident genannt hatte. So soll das Parlament künftig ohne Zustimmung des Präsidenten eine Regierung bestimmen können. Außerdem will Putin in die Verfassung einfügen lassen, dass der Mindestlohn das Existenzminimum nicht unterschreitet und die automatische Anpassung der Renten an die Inflation. Die Regierung wird verpflichtet, die Renten zu indexieren oder sie begeht einen Verfassungsbruch. Putin wiederholte heute, internationales Recht dürfe nicht über der russischen Verfassung stehen. Er nannte Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Mehrfach pro Jahr wird Russland dazu verurteilt, Russinnen und Russen Entschädigungen zu zahlen, die ihren Staat in Straßburg verklagt hatten. Putin erklärte, manche dieser Urteile seien rechtswidrig. Das ist nicht akzeptabel. Wir richten uns übrigens auch in diesen Fällen nach den Urteilen, wie seltsam das auch sein mag. Aber wenn uns Interpretationen aufgezwungen werden, ist das zu viel. Nun soll wohl alles recht schnell gehen. Aus dem Föderationsrat hieß es heute, die gesamte Reform könnte bis zur Sommerpause beschlossen werden.
Soweit die Informationen von Tilko Gries. In der Union sind einige wichtige Personalentscheidungen offen. Zum Beispiel, wer folgt auf Bundeskanzlerin Angela Merkel zumindest als Kandidatin oder Kandidat. In solch unsicheren Zeiten wird jede Äußerung von Spitzenpolitikern natürlich auf die Goldwaage gelegt, vor allen Dingen, wenn der Spitzenpolitiker Markus Söder, also der CSU-Chef, ist. Da gibt es jetzt weitere Informationen. Michael Watzke.
Das Verkehrsministerium halte ich für eines der wichtigsten Ministerien überhaupt,
sagte CSU-Chef Markus Söder heute früh im Kloster Seeon und präsentierte dann überraschend eine Frau als Nachfolgerin des amtierenden Verkehrsministers.
Kerstin Schreier, bei allen Verkehrsfragen ist sie hochkompetent und interessiert natürlich. Jetzt muss eine starke Lösung an der Stelle auf jeden Fall folgen, diese Aufgabe zu übernehmen.
Die Aufgabe von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer? Natürlich nicht. Kerstin Schreier wird die neue bayerische Verkehrsministerin, denn ihr Vorgänger, der frühere junge Union-Vorsitzende Hans Reichert, wechselt freiwillig in die Kommunalpolitik und will Landrat werden. Man spekuliert nur ein bisschen, wenn man sagt, es wäre Markus Söder wahrscheinlich lieber gewesen, Andreas Scheuer würde freiwillig zurücktreten, um etwa Landrat in seiner niederbayerischen Heimat Passau zu werden. Aber nach außen hin betonte Söder heute erneut, der Posten des Bundesverkehrsministers stehe aktuell nicht zur Debatte.
Es geht nur um das bayerische Kabinett. Auch Spekulation ums Bundeskabinett kann ich nur sagen, da bleibt es bei Zeitpunkt und Fahrplan den ich letzte Woche definiert habe und gestern auch gesagt habe.
Gestern allerdings war Söder ein klein wenig abgerückt von seiner felsenfesten, langfristigen Jobgarantie für Parteifreund Scheuer. Der CSU-Vorsitzende hatte gesagt, Zitat, natürlich sind die Umfragewerte und Akzeptanzwerte der einzelnen Personen auch bei uns immer ein Stück Gradmesser für die Zukunft, Zitat Ende. Damit zeigte sich Söder offen für Wechsel der CSU-Minister in der Bundesregierung. Er werde als CSU-Chef seinen Beitrag zu einer personellen Erneuerung in Berlin leisten. In Söders Umfeld wurde auf die aktuelle Meinungsumfrage des Bayerischen Rundfunks hingewiesen. Die erteilt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer desaströse Zustimmungswerte. 67% stellen dem Niederbayern ein schlechtes Arbeitszeugnis aus und sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Gerade einmal 16% der bayerischen Befragten sehen Scheuer positiv. Söder reagierte am Abend im bayerischen Fernsehen.
Einer der Fehler von Helmut Kohl in seiner Schlusszeit war, dass er nicht mehr sich verstärken, erneuern wollte, sozusagen die zweite Luft noch einmal in die Spiel bringen wollte. Deswegen wird am Ende alle drüber nachdenken müssen, CDU, CSU, was wir da leisten. Und es wird so um die Sommerszeit überlegt werden müssen, zusammen auch mit der Frage, wer möglicherweise Kandidat für Kanzlerin und Kanzler in der nächsten Wahl sein wird. Also da haben wir noch eine Menge an Arbeit vor uns.
Bei der CSU-Klausur in Seon soll Söder in geschlossener Sitzung vor den Landtagsabgeordneten gesagt haben, die PKW-Maut werde zunehmend zur Belastung für die Partei, so berichten Teilnehmer aus der geschlossenen Sitzung. Söder ist auch deshalb ungeduldig, weil die BR-Umfrage seiner CSU weiterhin schlechte Prozentwerte bescheinigt. Nur 36% der bayerischen Bevölkerung würden CSU wählen, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären. Das sind noch weniger als bei der schon schlechten letzten Landtagswahl. CSU-Generalsekretär Markus Blume schiebt die Schuld daran, wie üblich, Berlin in die Schuhe.
Die Zahlen, sie sind ein klarer Mittelwert der Situation von Bayern und von der Situation in Berlin. In Bayern freuen wir uns über die extrem hohe Zustimmung zur Arbeit der Staatsregierung von Markus Söder und auch der CSU. In Berlin dagegen ist es ein Abbild der Herausforderungen, die wir nach wie vor in der Bundesregierung haben.
Eine davon, die Maut. In der geschlossenen Sitzung im Kloster Seon haben viele CSU-Abgeordnete ihren Parteichef so verstanden. Scheuer hat eine Frist bis Sommer, um das Thema Maut abzuräumen. Gelingt ihm das nicht, wird Söder ihn wohl opfern. Mit dem Austausch von Verkehrsministern hat der bayerische Ministerpräsident seit heute ja Erfahrung.
Das war der Bericht von Michael Watzke. Im Netz, im Internet gibt es nach wie vor unendlich viel Hass. Die Justizministerin will dagegen vorgehen. Die spannende Frage ist, was macht der Staat und was machen möglicherweise die Unternehmen oder was müssen sie machen? Johannes Kuhn.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz habe sich bewährt, heißt es im Änderungsentwurf des Justizministeriums, der dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio vorliegt. Seit Oktober 2017 müssen soziale Netzwerke strafbare Inhalte löschen und auf Nutzerbeschwerden innerhalb von 48 Stunden reagieren. Dass seitdem der Hass im Netz nicht weniger wird, sei auch Schuld der Plattformen, so SPD-Justizministerin Christine Lambrecht. Im Herbst sagte sie im Deutschlandfunk:
Es kann nicht sein, dass in diesem Land Unternehmen sagen, wie bestimmte Regeln vollzogen werden, wie sie eingehalten werden, sondern es ist Aufgabe des Staates, klare Regeln vorzugeben, und in der Aufgabe sehe ich mich.
Konkret geht es um die Meldewege für rechtswidrige Inhalte. Sich auf den sozialen Netzwerken über Beiträge zu beschweren, sei zu kompliziert, so die Kritik. Der Entwurf macht hier nun genauere Vorgaben. Zudem sollen Nutzer Löschungen ihrer Beiträge überprüfen lassen können, eine Funktion, die bislang fehlt. Und mit Streaming-Plattformen für Videospiele wie Twitch fallen auch weitere Videoanbieter unter das NetzDG. Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, hält nichts von dem Entwurf.
Der Vorschlag, den Frau Lambrecht jetzt zur Weiterentwicklung des NetzDG macht, stellt im Prinzip darauf ab, den Melden-Button immer größer zu machen und Dritte, nicht staatliche, sondern private Stellen damit zu beauftragen, mehr Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das tut der Demokratie nicht gut, der Rechtsstaatlichkeit nicht gut und der freien Meinungsäußerung auch nicht gut.
Die FDP fordert, die Anzeigemöglichkeit bei strafbaren Inhalten zu erleichtern. Im Rahmen eines Maßnahmenpakets will die Bundesregierung Plattformen verpflichten, Inhalte wie Neonazi-Propaganda, Terrorpläne, Volksverhetzung oder Morddrohungen direkt an das Bundeskriminalamt zu melden. Der Koalitionspartner von der Union zeigt sich mit der NetzDG-Reform grundsätzlich zufrieden, hat aber bereits Änderungswünsche angemeldet. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön:
Was gut ist am Gesetzentwurf, ist, dass die Meldewege vereinfacht werden. Was uns fehlt, ist eine Vergleichbarkeit der Berichte der Plattformen. Wir wünschen uns einheitliche Löschkriterien und wir wollen auch, dass das NetzDG Vorrang vor Gemeinschaftsstandards hat. Vor allem fehlt uns eine Fokussierung auf die regulierte Selbstkontrolle. Das sieht der Gesetzentwurf bisher nicht vor.
Die Frage, welche Rolle Selbstregulierung ähnlich wie durch die freiwillige Selbstkontrolle FSK spielt, ist also umstritten. Und auch die vorgesehene Einführung einer neuen privaten Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über Beleidigungen sieht schön kritisch.
Das ist ein komplett neues System, was hier vorgestellt wird. Das ist auch nicht mit der Koalition abgesprochen und das werden wir sehr genau prüfen.
Der Gesetzentwurf ist am Mittwoch in die Ressortabstimmung gegangen. Das Justizministerium peilt eine Verabschiedung im Kabinett für Anfang April an.
Das war der Bericht von Johannes Kuhn. In der Slowakei läuft der Prozess gegen den erschossenen Investigativjournalisten und seiner Verlobten, die vor knapp einem Jahr getötet worden sind. Da geht es auch um die Hintergründe zur Politik. Da gibt es heute interessante Neuigkeiten. Peter Lange.
Eigentlich hatte die Vorsitzende Richterin Bild- und Tonaufnahmen während der Verhandlung untersagt. Auf dem Server des Nachrichtenportals Aktuality.sk ist nun aber doch zu hören, wie der Angeklagte Miroslav M. nüchtern und emotionslos den Tatablauf schildert. Ich habe an die Tür geklopft, Herr Kuciak öffnete und ich schoss ihm in die Brust. Dann bemerkte ich eine weitere Person dort. Sie rannte in die Küche, ich folgte ihr und erschoss auch sie. Aktuality.sk ist das Online-Medium, für das Jan Kuciak arbeitete. Hier wurden seine Berichte veröffentlicht über die fragwürdigen Geschäfte und zwielichtigen Verbindungen des Mitangeklagten Marian Kotschner. Und vermutlich haben Kuciaks Kollegen das Geständnis des Todesschützen für ein derart wichtiges zeitgeschichtliches Dokument gehalten, dass sie es trotzdem veröffentlicht haben. Für die Eltern des ermordeten Paares muss die Aussage des ehemaligen Polizisten fast unerträglich gewesen sein. Sie konnten sich ja selbst ein Bild machen, mit welcher Ruhe er erzählt hat, wie er zwei Menschen ermordet hat, sagt Josef Kuciak später vor den Journalisten, der Vater von Jan. Ich weiß wirklich nicht, ob er das bedauert. Und Martinas Mutter, Slatica Kuschnirova, konnte zu dem Geständnis auch nicht viel mehr sagen. Es wird uns nicht mehr helfen. Unsere Kinder gibt uns das nicht zurück. Am zweiten Verhandlungstag sagte Soltan A. aus, der bereits als Mittäter verurteilte Kronzeuge der Anklage. Er beschrieb in vielen Details, wie die Beauftragung des Mordes durch Marian Kotschner und seine mitangeklagte ehemalige Mitarbeiterin abgelaufen sein soll. Der Kronzeuge ist das entscheidende Verbindungsglied zu den beiden, die jede Beteiligung an dem Verbrechen bestreiten. Kotschner hat lediglich unerlaubten Waffenbesitz eingestanden. Sein Verteidiger versucht deshalb vor allem, die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen Soltan A. zu erschüttern. Allerdings wurde Kotschner noch von einem weiteren Zeugen belastet. Peter Todt, ein ehemaliger Geheimdienstchef der Slowakei, schilderte, wie er die Observierung von Jan Kuciak und anderen Journalisten organisiert hat, im Auftrag von Marian Kotschner. Und außerdem: Nicht zum ersten Mal hat Kotschner während eines Urlaubs 2017 vor mir geäußert, dass es reichen würde, einen Journalisten physisch zu beseitigen, zu ermorden. Dann würden alle anderen Angst bekommen und es wäre Ruhe. Nach drei Verhandlungstagen ist nun Pause bis zum kommenden Montag. Die Verteidiger der Familie, die als Nebenkläger auftreten, sind mit dem bisherigen Prozessverlauf zufrieden. Die belastenden Aussagen sind glaubwürdig, sagt Daniel Lipschitz, ehemaliger Justizminister und Anwalt der Familie Kuciak. Nicht, weil ich es so sehe, sondern weil sie bestätigt werden von einer Menge objektiver Beweise. Die Polizei in Bratislava hat unterdessen ein neues Kapitel in der Skandalgeschichte der unabhängigen Slowakei geöffnet. Sie hat Dobroslav Trinka verhaftet, den ehemaligen Generalstaatsanwalt. Er steht im Verdacht, sein Amt missbraucht zu haben, unter anderem, indem er seinen Freund Kotschner vor Strafverfolgung schützte. Es könnte also sehr eng werden für Marian Kotschner.
Das waren Einzelheiten zu dem Prozess in der Slowakei von Peter Lange. Ich habe jetzt Besuch bekommen, bei mir ist Inga Gebauer. Die hat schon mal den Blick in die Kommentarspalten von morgen. Bitte schön.
Der Bundestag hat beschlossen, dass Organspenden weiter nur dann möglich sind, wenn der Spender dem zu Lebzeiten zugestimmt hat. Damit und mit dem abgelehnten Alternativvorschlag der sogenannten Widerspruchslösung befassen sich auch die Kommentatoren. Die Rheinzeitung aus Koblenz lobt die Entscheidung. Das Ja zur erweiterten Zustimmungslösung ist Ausdruck eines modernen Freiheitsbegriffes, der den Menschen keine Entscheidung aufzwingt, sondern sie mit ausreichenden und ausgewogenen Informationen versorgt, damit sie selbstbestimmt über den Umgang mit ihrem Körper entscheiden können. Es ist beruhigend und beachtenswert, dass die Mehrheit des Bundestags den Bürgern diese Freiheit zugesteht und darauf vertraut, dass sie davon mehr Gebrauch machen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle gibt zu bedenken, wäre die Widerspruchslösung Gesetz geworden, hätten Organe immer dann entnommen werden dürfen, wenn der Betroffene nicht rechtzeitig widersprochen hätte. Das wäre ein zu großer Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gewesen, inklusive der Gefahr, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Organspende und in Ärzte nachhaltig beschädigt worden wäre. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Eine Spende, die man nicht aus eigenem Antrieb gibt, ist keine Spende, sondern eine Zwangsabgabe. Für die Pforzheimer Zeitung wäre die Widerspruchslösung dagegen der große Wurf gewesen. Die große Chance für alle Todkranken. Denn sie hätte erstmal jeden grundsätzlich zum Organspender gemacht. Und wer das absolut nicht will, der hätte nur widersprechen müssen. Ein einziges Mal. Bei einer Sache um Leben und Tod wäre das durchaus zumutbar gewesen. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe fordern mit Blick auf die Umsetzung der Reform: Nun muss der Weg, das System effektiver zu machen, mit Entschlossenheit beschritten werden. Die Befürworter der Zustimmungslösung müssen sich jetzt daran messen lassen, ob die Zahl der Spenderorgane wirklich erhöht und die Situation der Betroffenen deutlich verbessert werden kann. Wenn sich zeigt, dass das nicht gelingt, muss der Bundestag eine neue Entscheidung treffen. Bund und Länder haben sich in der vergangenen Nacht auf einen Fahrplan zum Kohleausstieg geeinigt. Endlich, heißt es in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Schließlich geht es um die Zukunft zigtausender Menschen, ja um die Identitäten ganzer Landstriche. Jetzt gibt es Planungssicherheit, gut so. Lobenswert ist auch, dass die vier Bundesländer Milliardenhilfen erkämpft haben. So können finanzielle Folgen abgefedert werden, etwa bei noch Beschäftigten in der Kohle. Auch der Erhalt des Hambacher Forsts ist eine gute Nachricht. Weniger gelungen indes ist das Festhalten am Kraftwerk Datteln. Ein neues Kohlekraftwerk. Welch absurde Botschaft in diesen Zeiten. Der Berliner Tagesspiegel ergänzt die Kritik an dem Beschluss. Er ist vor allem eine unnötig dicke Rechnung für den Steuerzahler. Und für den Kölner Stadtanzeiger hat die Verständigung auf einen Fahrplan eine weiterreichende Bedeutung. Es ist ein kleiner Schritt hin zu einem politischen Klimawandel und der Beweis dafür, dass die Gesellschaft in der Lage ist, in wichtigen Fragen Einigkeit herzustellen.
Dankeschön. Das war die Kollegin Inga Gebauer. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Damit sind wir wie immer fast am Ende unserer Sendung angekommen. Ich empfehle Ihnen natürlich alle nachfolgenden Sendungen, auch die Nacht über, werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Alles, was wichtig ist, ab 5 Uhr, dann die Informationen am Morgen mit dem Kollegen Dirk Müller, unter anderem um 6.50 Uhr ein Interview mit Frank-Ulrich Montgomery, dem Ehrenpräsidenten der Bundesärztekammer, und dann um 7.15 Uhr mit Tobias Hans, dem Ministerpräsidenten aus dem Saarland, zur CDU-Vorstandsklausur in Hamburg. Das war's hier. Mein Name ist Jürgen zur Heide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.